Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, ganz genau. Und es ist gut so. Die Osterfeiertage liegen zwar schon einige Zeit hinter uns, aber Ostern bleibt doch in unserem Herzen. Und auch das ist gut so. Wir steigen heute wieder ein in die Apostelgeschichte. Und auch das ist gut so. Und ich habe das Privileg gehabt, dass ich vor Ostern die letzte Predigt aus Kapitel 13 gehabt habe und heute die erste Predigt aus Kapitel 14, also kann ich da den Bogen ganz gut spannen. Auch das ist gut so, weil das sehr ähnliche Geschichten sind aus Kapitel 13 und Kapitel 14. Und ich möchte jetzt nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, damit wir da wieder einsteigen können. Was ist passiert? Paulus und Barnabas waren in Antiochia. Sie sind dort in die Synagoge gegangen und haben vom Alten Testament her gezeigt, dass Jesus der lang ersehnte und verheißene Messias war. Das hat die Zuhörerschaft dann ziemlich gespalten. Einige Menschen waren voll begeistert, aber vor allem so die führenden Juden, die waren halt zuerst abwartend und dann ablehnend. Und das waren so die Punkte, zuerst abwarten, dann ablehnen. Daraufhin haben dann Paulus und Barnabas den Staub von ihren Schuhen abgeschüttelt und sind weitergezogen. Und diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, die haben abgefeiert. Und da steigen wir jetzt ein. Und es war eben Zeit zu gehen. Und dann kann man sich das vielleicht vorstellen, wie sie da dann so weitergezogen sind. Da lesen wir noch im Vers 51, da schüttelten beide den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und zogen nach Ikonien weiter. Und ja, einerseits könnte ich mir vorstellen, dass sie freudig waren, weil doch einige Leute zum Glauben gekommen sind. Auf der anderen Seite sind sie ja quasi gedrängt worden oder gezwungen worden zu gehen. Also es war doch die Ablehnung dann auch sehr stark. Und da denkt man sich, naja, vielleicht werden sie überlegt haben, naja, was kann man anders machen, vielleicht sollte man die Strategie ändern, vielleicht ist es Zeit für eine andere Strategie, wenn die Ablehnung so groß ist. Und Evangelisation könnte man übersetzen mit Werbung machen für Jesus. Wir machen Werbung für Jesus, wir verkünden Jesus. Und wenn man merkt, da ist so viel Widerstand, das fruchtet nur bei manchen, aber bei vielen halt nicht, dann denkt man sich, naja, vielleicht eben muss man da ein bisschen anders dran gehen, das irgendwie anders aufziehen. Und bisher hat das Paulus ja so gemacht, dass er eben vom Alten Testament her gezeigt hat, Jesus ist der verheißene Messias, aber die führenden Juden haben ihn dann ausgeliefert, haben ihn hinrichten lassen, aber er ist wieder auferstanden. Und diese Botschaft ist halt gerade bei den führenden Juden dann nicht so gut angekommen. Verständlicherweise, wenn man gleich damit anfängt, ja, ihr habt den verheißenen Messias umbringen lassen, ist doch ein ziemlicher Dämpfer und kommt halt nicht so gut an. Und das Evangelium hat ja viele Facetten, man kann von verschiedenen Seiten dran gehen und vielleicht ist so der Einstieg, ja, ihr habt den Messias umgebracht, nicht so der perfekte Einstieg. Vielleicht ist es Zeit, die Strategie ein bisschen zu ändern. Und es ist ja heute so, dass wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, das Evangelium erklären wollen, ist die Frage, ja, wo fange ich an, wie mache ich das am besten? Und was man heute in der Gesellschaft oft merkt, ist, dass eigentlich so eine grundlegende Ablehnung ist ja gar nicht da. Nach Jahrzehnten, das muss alles wissenschaftlich erklärt werden und alles ist logisch und man lebt halt und da stirbt man halt und dann ist alles weg. Das ist vielen Menschen halt doch zu wenig. Und viele Menschen sind sehr offen für spirituelle Sachen und was ist der Sinn des Lebens und wie geht es da noch weiter. Und da kann man eigentlich recht gut einsteigen. Und wenn man dann Menschen sagt, ja, Gott ist da und Gott ist für uns und nicht gegen uns, wie es ja oft jahrhundertelang gepredigt worden ist und Gott mit dem Zeigefinger und er will uns nur bestrafen und so. Das ist ja gar nicht so. Gott ist für uns, er liebt uns und er nimmt uns an, trotz unserer Fehler. Und er liebt uns. Und das sind Sachen, da kann man gut ins Gespräch kommen. Und da sind Leute auch oft sehr offen dafür. Und dann ist halt das große Aber. Irgendwann kommt man halt dann so zum Punkt, wo es um Sünde geht und ums Kreuz geht. Und da merkt man dann halt, da spaltet sich es dann halt doch. Und das sind halt dann nicht so die großen Aufhänger, was die Leute dann so gern hören wollen. Dass der Mensch von Grund auf nicht gut ist, sondern dass der Mensch von Grund auf böse ist und dass wir die Hölle verdient haben. Da merkt man dann auf einmal, okay, da kommt jetzt dann doch Widerstand, das wollen die Leute dann auf einmal doch nicht mehr so gern hören. Und das ist ja dann auch die Frage, ja, wenn wir jetzt erfolgreich Werbung machen für Jesus machen wollen, ob das dann halt so der große gute Einstieg ist oder ob man vielleicht doch irgendwie das umgehen soll oder irgendwie anders formulieren soll. Und Paulus war auch einer, der eigentlich immer überlegt hat, ja, mit wem redet da, ist das ein Jude, ist das ein Nicht-Jude, kennt sich der im Alten Testament aus oder muss ich da irgendwie anders einsteigen? Er ist immer eingetaucht in die jeweilige Kultur, hat geschaut, wo sind da Aufhänger, wo kann ich anknüpfen und wie kann ich dann da auf Jesus hinweisen. Aber die Botschaft war und ist und bleibt doch immer dieselbe, nämlich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist und dass er am Kreuz für unsere Sünden sein Blut vergossen hat, dass er für uns gestorben ist, damit jetzt jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und diese Botschaft bleibt die gleiche. Da wird nichts geändert. Und Martin Mohrer ist ja bekannt, bei seinen Konzerten spielt er hauptsächlich instrumentale Stücke, aber da und dort singt er auch ab und zu. Und da hat er ein Lied, das mir immer wieder sehr gut gefällt, das ist Old Time Religion, die alte Religion, das alte Evangelium, die alte Botschaft. Sie war gut genug für unsere Vorfahren und sie ist gut genug für mich. Warum? Weil sie Leben rettet. Es ist das Evangelium, das seit 2000 Jahren gepredigt wird und so Gott will und sich die Welt weiter dreht, wird es auch in 2000 Jahren noch so gepredigt werden. Also es ist nicht Zeit für einen Strategiewechsel, sondern es ist Zeit zu wiederholen. Und das sehen wir dann da in Vers 1. In Ikonion angekommen, gingen Paulus und Barnabas wie gewöhnlich in die Synagoge der Juden. Sie sprachen dort in derselben Weise wie in Antiochia. Also er hat an seiner Strategie genau gar nichts geändert. Unbeirrt halten Paulus und Barnabas an dieser Strategie und an dieser Botschaft fest. Zuerst die Juden, dann die Heiden, das gleiche Evangelium. Und das Ergebnis, nona net, wenig verwunderlich, war auch wieder dasselbe. Es kommt wieder zu einer Spaltung, sodass eine große Menge von Juden und Nichtjuden zum Glauben kamen. Aber die Juden, die nicht auf die Botschaft hören wollten, hetzten die nichtjüdische Bevölkerung zur Erbitterung gegen die beiden Brüder auf. Dann im Vers 4, die Einwohner der Stadt spalteten sich in zwei Lager. Die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Also man sieht da auch ein bisschen eine Steigerung, also das Abwartende, das fällt ganz weg, sie gehen gleich auf die Barrikaden und es kommt gleich zum Widerstand. Aber ansonsten sind die Geschichten doch sehr ähnlich. Und von dem her würde man es da vermuten, ja gut, gleiche Botschaft, gleiche Ergebnis, also wird es jetzt auch wieder Zeit sein, den Staub abzuschütteln und weiterzuziehen. Und genau da unterscheiden sich jetzt diese beiden Geschichten, denn da lesen wir dann in Vers 3, trotzdem blieben sie längere Zeit dort und verkündigten die Botschaft von der Gnade des Herrn in aller Öffentlichkeit. Also es war nicht Zeit zu gehen, sondern es war Zeit zu bleiben. Trotz der Spaltung, trotz der Anfeindung haben sie sich entschieden, na, jetzt bleiben wir trotzdem noch da, werden trotzdem noch weiter predigen und den Leuten erklären, was es mit dem Messias auf sich hat. Und ich habe in der letzten Predigt schon gesagt, es ist immer eine schwierige Frage zu entscheiden, hat es jetzt Sinn, trotz Ablehnung und Widerstand, trotzdem weiter zu investieren, weiter zu beten, weiter zu kämpfen, weiter zu predigen? Oder ist irgendwann ein Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, na, das Kapitel sollte ich abschließen, weiterziehen, irgendwo was Neues anfangen? Und es gibt ja das Lied, Should I Stay or Should I Go? Das drückt es aus, soll ich bleiben? Soll ich gehen? Wie soll ich mich entscheiden? Und das betrifft ja viele unserer Entscheidungen. Nicht? Soll ich das machen oder soll ich eher das machen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Und das ist nicht einfach. Und das muss ja immer wieder alles von Fall zu Fall entschieden werden. Und die Frage ist ja, welche Kriterien gibt es? Gibt es Orientierungshilfen? Warum haben Paulus und Barnabas jetzt sich in diesem Fall dafür entschieden, zu bleiben, was vorher eigentlich bei einem ähnlichen Umstand gesagt haben, nein, es ist Zeit zu gehen. Also es ist Zeit zu verstehen, und zwar die Zeichen der Zeit, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Wie war das bei Paulus und Barnabas? Die Bibel sagt es uns, Gott sei Dank. Der Herr bestätigte das, indem er Zeichen und Wunder durch die Apostel geschehen ließ. Also es war was anderes. Es war scheinbar offensichtlich der Unterschied zu Kapitel 13, dass der Herr selbst das bestätigt hat und ihnen gezeigt hat, bleibt es trotzdem noch da, arbeitet es trotzdem noch weiter, auch wenn es Widerstand gibt. Der Herr selbst hat die Arbeit hier vor Ort eben bestätigt. Und das war das Kriterium für die beiden, dass sie gesagt haben, okay, wir bleiben, wir machen da weiter. Und oft würden wir uns ja auch so offensichtliche Zeichen wünschen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und ja, es gibt dann oft so Red Flags, sagt man heute, Orientierungshilfen, Hinweise. Und sollte Gott, der die Zunge erschaffen hat, nicht reden können? Und das tut er. Das tut er durch sein Wort, durch die Bibel. Wer es vielleicht auch schon erlebt hat, dass gerade in irgendeiner Situation gerade das richtige Bibelwort zur Stelle ist, das euch dann in irgendeiner Frage weiterhilft. Oder im Gespräch mit einem anderen Christen oder durch irgendeinen Umstand, der im Leben einfach so daherkommt, was dann ist, okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Und es gilt dann halt eben diese Hinweise, die es gibt, auch richtig zu erkennen. Und dadurch muss dann halt oft schwer. Und das wird es wahrscheinlich auch schon erfahren haben, dass man irgendwelche Hinweise eben irgendwie missverstanden hat und dann doch eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und nur weil es irgendwelche Zeichen gibt oder Hinweise gibt, heißt es eben nicht, dass man es richtig versteht. Als Jesus noch als Mensch unterwegs war, lesen wir zum Beispiel in Markus Kapitel 1, da sind auch sehr viele Zeichen und Wunder passiert, viele Heilungen. Und die Menschen wollten dann halt, dass er da bleibt. Und es gibt dann so also viel zu tun. Das ist eine Aufbruchstimmung. Und wo Jesus dann sagt, na, ich muss weiterziehen. Es gibt andere Orte, da muss ich auch noch predigen. Also nur weil irgendwo gerade eine Aufbruchstimmung ist und viel passiert, heißt das nicht, dass das jetzt da die richtige Entscheidung ist. Und darum muss man das wirklich von Fall zu Fall entscheiden und schauen, welche Hinweise gibt es und wie kann ich diese Hinweise richtig verstehen. Aber es bleibt eben eine spannende Angelegenheit und oft werden wir hinten noch erkennen, okay, damals, das war genau die richtige Entscheidung. Und ab und zu werden wir auch feststellen, okay, ich habe die Zeichen irgendwie falsch verstanden und habe eben eine falsche Entscheidung getroffen, wie das Leben halt so spielt. Und diese Entscheidungen sind auch nicht für die Ewigkeit. Also unsere Entscheidung für Jesus, sehr wohl, das ist für die Ewigkeit. Aber viele andere Entscheidungen müssen dann doch immer wieder überdacht werden, evaluiert werden. Passt es noch oder ist jetzt vielleicht was anderes dran? Und da lesen wir in Vers 5, als nun die feindlich gesinnte Gruppe, Nichtjuden und Juden, einschließlich ihrer führenden Männer, einen Anschlag auf die Apostel vorbereiteten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, flohen sie nach Lakonien in die Städte Lystra und Derbe. Also jetzt war es dann doch wieder die Zeit zu gehen. Es war die Zeit, Zelte abzubrechen und weiterzuziehen. Es ist nicht nur ausschlaggebend, was für eine Entscheidung wir treffen, sondern auch, wann wir diese Entscheidung treffen. Eine richtige Entscheidung kann zu einer falschen Entscheidung werden, wenn es zum falschen Zeitpunkt getroffen wird. Ein gutes Beispiel, das mir schon öfters passiert ist, ist zum Beispiel das Rasenmähen. Es ist höchste Zeit, das Gros ist schon sehr hoch. Ich habe 2 Tage Zeit zum Rasenmähen. Ich schaue, was der Wetterbericht sagt. Okay, heute soll es den ganzen Tag regnen, morgen soll es schön werden. Gut, passt, morgen ist die Zeit zum Rasenmähen. Und dann komme ich drauf, ja, eine Wettervorhersage ist halt oftmals doch eine Sage, also eine andere Art von Märchen. Es war den ganzen Tag trocken und am nächsten Tag wird ein Rasenmähen gehen und es regnet den ganzen Tag. Chance vorbei, die nächsten Tage habe ich dann keine Zeit mehr dafür. Es war eine super Entscheidung, Rasen zu mähen, aber der Zeitpunkt war halt leider der falsche. Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt, das wär's. Also jetzt war die Zeit für die beiden zu gehen. Und dann war wieder die Zeit zu wiederholen. Dort in der weiteren Umgebung verkündigten sie das Evangelium. Und so wiederholt sich dann das Ganze wieder. Was können wir aus dieser relativ kurzen Geschichte jetzt lernen? Ich denke, 2 Dinge sind wichtig. Das eine ist, dass das Evangelium unveränderlich ist. Seit 2000 Jahren wird das gleiche Evangelium gepredigt, bis Jesus wiederkommt. Für die einen wird es zur Rettung, für die anderen wird es zur Verdammnis. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und im 2. Brief schreibt er, denn durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Dieser Duft erreicht sowohl die, die gerettet werden, als auch die, die ins Verderben gehen. Für die einen sind wir ein Todesgeruch, der den Tod bringt, für die anderen ein Lebensduft, der Leben verheißt. Das Evangelium bleibt das gleiche und das Evangelium wird weiter spalten. Die einen werden es ablehnen, die anderen werden abfeiern. Und das Zweite, was wir, glaube ich, lernen können, ist, wir werden immer wieder herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Das wollen wir tun im Gottvertrauen, im Gebet, mit offenen Augen, realistisch, im Glauben und in der Hoffnung, nach bestem Wissen und Gewissen. Manchmal werden wir feststellen, dass das genau die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt war. Manchmal werden wir auch feststellen, okay, das war ein Griff ins Klo. Auch das passiert. Und all diesen Zeiten bei all diesen Entscheidungen ist es immer wieder gut zu wissen, meine Zeit steht in seinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig in ihm. Amen.